Bevor wir jetzt Gottes Wort hören und ein Stück sehen, möchte ich noch einmal mit euch in die Stille gehen, dass der Herr unsere Herzen erfüllen möchte, dass wir darum bitten. Dein Wort, o Herr, sei unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Ein Licht. Amen. Also man geht mal auf den Oberboden des Gemeindehauses ohne ein bestimmtes Ziel. Keiner ist dort reingegangen und hat gesagt, wir wollen mal endlich mal das finden. Aber ihr habt es gefunden, ohne es zu wollen. Den siebenarmigen Leuchter, eine Nachbildung in Wildenau. Und nun muss ich euch mal was sagen. Ich bin ein zutiefst ungläubiger Mensch. Ja, das wage ich mir zu sagen vor einer christlichen Gemeinde. Ich bin ein ungläubiger Mensch. Ich glaube nicht an das Wort Zufall. An Zufälle glaube ich nicht. Das haben mir schon zu viele gesagt und das ist für mich kein Argument. Mir hat jemand nach dem Eisenbahnunfall gesagt, dass ich den nicht überlebt habe. Da haben sie aber Stein gehabt. Da habe ich gesagt, bin manchmal so. Wissen Sie, ich hatte in einer zweieinhalb Zimmerwohnung damals in Zwickau gewohnt. Kein Kinderzimmer. Wo hätte ich dort bitte schön noch einen Schwein unterbringen sollen? Wir reden manchmal solche Zeug nicht. Und dann ist noch was, was für mich kein Zufall ist, dass wir diese Menorah, so heißt sie auf Hebräisch, gerade in diesen Tagen gefunden hat. Wenn unsere Gedanken nach Israel schauen und dass uns der Herr schenken möchte, was das bedeutet, dass wir Christen ein unzertrennliches Verhältnis zum alten Bundesvolk Gottes haben, aus dem kein anderer auf der menschlichen Seite als Jesus kommt. Und deswegen ist einmal Israel heute unser Blickwinkel. Und deswegen haben wir am Anfang melodisch die israelische Nationalhymne gesungen. Und ich habe mir gedacht, dass ich sie jetzt noch mal im Originaltext singe. Ob es mir gelingt, weiß ich nicht. Bitte seht es mir nach. Aber ich probiere es zumindest.
Kol ot baliva erima nefesh yehudi homiya ulefatai misa kadima ayin lesion sofiya ot lo avda tikva tinu ha tikva hanushana la shuv ne eres avotinu Le Irbar David Hana.
Das war auf Hebräisch und die deutsche Übersetzung heißt: Solange noch im Herzen eine jüdische Seele wohnt und nach Osten hin vorwärts ein Auge nach Zion blickt. Und jetzt der Refrain, das sind mehrere Strophen, ich habe nur die erste Strophe und den Refrain gesungen. So lange ist unsere Hoffnung nicht verloren, die uralte Hoffnung ins Land unserer Väter zurückzukehren, in die Stadt, wo David sein Lager errichtet hat. Das wichtigste Wort im Zusammenhang mit dem siebenarmigen Leuchter hat der Danny noch mit zitiert. Gott sprach am Sinai, als sie dort unterwegs waren, zu Mose, mache einen Leuchter. Es ist allein Gottes Initiative. Und es haben Künstler das dann erstellt, so wird es später berichtet, aber nicht die Künstler, sondern Gott ist der Schöpfer der Menorah. Und nun gleich mal zum Inhalt. In dem Wort Menorah steckt das Hebräische nur, das ist ein Verb und heißt leuchten, schlicht. Also der Leuchter, der leuchtet. Und es ist kein Zufall auch wieder, dass er nun so konzipiert, von Gott konzipiert ist. Da steckt ja mehr dahinter als nur ein hochbegabter Künstler irdischen Ursprungs, der da irgendwas entdeckt und sagt, ich mach das mal so. Sondern Gott, der steckt seine ganze göttliche Wahrheit, seine ganze göttliche Schöpferkraft, seine göttliche Historienkraft, seine Geschichtskraft in sein Wort. Und damit nun auch in die Sichtbarkeit. Wie ist das Gott schon im Alten Testament, schon am Berg Sinai wichtig gewesen, es in die Sichtbarkeit zu bringen? Und da wird nun deutlich, 7 Lampen sind es. Und es ist ein Mittelstamm, ein Schaft. Und von ihm gehen je 3 Arme nach rechts und links aus in die gleiche Höhe wie der Schaft. 7 Arme, 7 Leuchter. Und das Ganze vielleicht ursprünglich gerade hinaus, nicht so, sondern so. Das ist jetzt nicht das Entscheidende, aber sah aus wie ein Baum, ein blühender Baum, auch noch Mandelblüten, Blüten über Blüten. Es ist die Fülle des Lichtes, das Gott oder die Gott in diese herrliche Menorah hineinlegt. Es ist Gottes Fülle, die dort in der Stiftshütte, dem tragbaren Heiligtum bis zur Entstehung des Tempels, nun hineinkommt. Das ist es. Und, ja, vielleicht noch im Kopf, er sagt, dass sie nach vorn leuchten. Da fragt man sich ja, wohin denn? Müsst ihr mal die Bibel lesen, Kapitel 25, 2. Buch Mose. Da steht vor der Menorah der Schaubrottisch. Der wird als erstes erwähnt, dann kommt die Menorah. Da liegt je dauernd 12 Schaubrote. 12. Die Zahl der Stämme Israels. Und auf diese Stämme, welch eine Symbolik, aber da steht mehr dahinter. Gott selber. Sie richtet sich mit ihrem Licht, diesem Menorah, auf die 12 Stämme Israels. Und jetzt haben wir das Ganze. Fülle, Blüte, Baum und Licht auf die Stämme Israels. Und jetzt bitte ich den Daniel, mal das zu verwirklichen. Wie gesagt, wir erleben jetzt sozusagen ein Stück alttestamentlich israelitischer, jüdischer Geschichte mit. Das passt gut dazu und wir kommen darauf. Nun ist es also geschehen. Israel steht und im 3. Buch Mose, Kapitel 24, wird dann nochmal über die Menorah gesprochen und es wird gesagt, immer soll es leuchten, von Abend bis früh, durch die Dunkelheit. Und dort sagt Gott zum Mose, es soll eine ewige Ordnung sein. Gott sagt das, nicht irgendein Mensch. Also Israel steht unter dem Wort Gottes, ewige Lichtbestrahlung aus dem himmlischen Bereich. Es steht unter Gottes Licht. Ja, und dann kann man natürlich fragen, ja, aber wie war denn das? Da kommt die Aber, nicht? Als im Jahr 70 der herodianische Tempel und damit auch die letzte bisschen Existenz von Israel zerstört worden ist durch den Kaiser Titus, da wurde auch die Menorah im Tempel geraubt und nach Rom verfrachtet. Und in Rom als Siegesprophet über dieses Israel ist sie im Triumphbogen noch einmal dargestellt, die Menorah. Und nun ist ja manchmal die Symbolik, und ich glaube ja nicht an Zufälle, am vergangenen Mittwoch haben wir in Sosa eine unvergessliche zweistündige Rede oder einen Vortrag gehalten, aber da ist niemand eingeschlafen, soweit ich es also sehen konnte oder so. Der den Vortrag gehalten hat, heißt, kann ich offen sagen, kein Datenschutz, Klaus Döhner, hat aber offensichtlich mit dir, Frank, nichts zu tun. Aber trotzdem Döhner. Dieser Mann ist der Chef von der Firma Kunstguss Döhler im Nachbarort Blauenthal. Vielleicht schon mal vorbeigefahren, vielleicht habt ihr das gar nicht so gemerkt. Kunstguss, alle Häuser in Sosa haben draußen in ihrem Nummernschild noch so ein Figur, so ein Schild, ja, als Kunstguss. Ja. Dieser Mann pendelt seit Jahren zwischen Auschwitz und Israel hin und her. Hat für Auschwitz schon eine Skulptur gemacht, der Löwe aus Juda, und kümmert sich in Israel seit Jahren rührend um Menschen, die den Holocaust überlebt haben. Wir haben Bilder gesehen, es ist bewegend, was er mit diesen Menschen erlebt. Und jetzt kommt das Interessanteste für mich jetzt erstmal. Voriges Jahr hat er die Menorah des letzten herodianischen Tempels von Jerusalem, die der Titus, der Kaiser, im Jahr 70 geraubt hat, originaltreu wiederhergestellt. Es muss eine ganz große, also ich weiß nicht, wie lang die ist, aber bestimmt 1,50 Meter oder noch mehr, keine Ahnung. Und hat sie voriges Jahr offiziell dem Staat und Volk Israel überreicht in einer Feierstunde in der Knesset in Gegenwart der höchsten Repräsentanten des Volkes Israel. War er selber dort. Der wohnt ein paar Häuser weiter von mir, aber ich habe den noch nie gesehen. Ich kann mir auch keine Menschen merken, aber es war ganz eigenartig. Auf einmal sehe ich den, aber der ist ja auch ganz viel unterwegs und ganz klar geplant haben. Aber das passte so irgendwie dazu, wo du dann kamst und sagst, wir haben die Menorah gefunden. Also ich weiß nicht, naja, also Zufall? Nee, beim besten Willen nicht. Und dann erleben wir ja und erlebten, wie Israel durch die Geschichtsjahrhunderte hindurchkommt. Und dann wird die Menorah, der siebenarmige Leuchter, plötzlich nach langem Schweigen wieder erwähnt. Und wisst ihr wo? Im Neuen Testament. Und zwar im letzten Buch der Bibel, einem prophetischen Buch, Offenbarung, im ersten Kapitel. In diesem ersten Kapitel hat sich anscheinend die Menorah ins Siebenfache multipliziert. Das Licht, die Lichtfülle, ist nochmal um 7 mal 7 erweitert worden. Ihr kennt die 7 Sendschreiben der Offenbarung an die 7 Gemeinden in Kleinasien. Ephesus, Smyrna, Izmir, Sardes, Thyatira, Philadelphia, Laodicea und so weiter. 7 Gemeinden sind in einer Vision, die der Johannes bekommt, die 7 Menorahs, die 7 Leuchter. Von den Gemeinden geht Licht aus, wie von der Menorah. Die Menorah ist ins Siebenfache. Und was heißt die 7 schon hier? 7 heißt Vollkommenheit. Vollkommenheit. Gott blieb nicht bei der Menorah stehen. Aber sie ist die Quelle, der Quellort für das Licht. Und ich bin immer begeistert gewesen, wenn ich an der Donauquelle gestanden habe, bei Donaueschingen, da waren wir oft. Die Donauquelle. Und da geht es über 2000 Kilometer weiter. Da hat man den Ablauf so durch die südosteuropäischen Länder, Rumänien, dann Bulgarien und bis ins Schwarze Meer. Unwahrscheinlich, was daraus wird. Und da stehst du an so einer Quelle. Aber ich möchte es nicht wissen. Ohne diese Quelle keine Donau. War schon jemand bei der Donauquelle? Ja? Aber ihr Leute, da müssen wir Zeit lassen, hinfahren. Ja. Kann ich euch nur empfehlen. Also, Quelle zur Mündung, dort ist die Vollkommenheit. Und dann ist es interessant, in diesem Zusammenhang, im ersten Kapitel der Offenbarung, kommt plötzlich wieder Israel zur Sprache. Israel. Kapitel 1, Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken, und es wird ihn jedes Auge sehen, und die ihn durchbohrt haben, durchstochen haben, und werden alle Völker der Welt sich an die Brust schlagen oder jammern. Aber was ist die, die ihn sehen werden, die ihn durchbohrt haben? Und diese Stelle zitiert ein Wort aus dem Propheten Sacharja. Jetzt wisst ihr auch, warum wir Sacharja gelesen haben. Im 12. Kapitel, Vers 10, heißt es: Aber über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Welch eine Zusage! Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Da weiß man doch nicht, wer ist denn hier gemeint. Aber das ist Prophetie im Alten Testament. 500 Jahre vor Christus. Den sie durchbohrt haben. Sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind. Werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgeborenen. Auf den ersten Blick meint es die Völker dieser Welt, es gibt auch ein zu spät, wenn Jesus wiederkommt. Aber hier, was Israel betrifft, geht es um eine am Ende stattfindende Umkehr von Israel. Wir haben in Bärenwalde mal 2 Juden gehabt, die ganz, kannst du jetzt, die ganz ganz begabte Musiker sind und Psalmen gedichtet haben, also gesungen haben dann, in denen Jesus vorkommt. Das waren Juden, die in Jesus den bereits gekommenen Messias erkannt haben, was das große Ganze in Israel noch nicht hat. Und als die vorne in Bärenwalde auf dem Altarplatz mit uns Heidenchristen standen, mit uns Heidenchristen, wisst ihr, wie es mir sagen kann, da kam mir es vor, als wäre die Endzeit schon oder die Herrlichkeit vorweggenommen. Juden und Heiden in dem einen Christus Messias verbunden. Wie herrlich. Und diese Gewissheit, dass auch die Juden noch gerettet werden, die kommt in diesem prophetischen Wort bei Sacharja schon zum Durchbruch. Aber es ist ganz nüchtern im 12. Kapitel und auch im 14. noch die Rede von dem Israel, das wieder im Land ist. Sacharja, kurz nach, er kam aus Babylon zurück mit Haggai und hat den Wiederanfang im gelobten Land miterlebt und spricht hier davon, wie das Volk, das wieder zurückgekommen ist, aber aufs Härteste wieder bedrängt wird. Und wenn man das mal weiterdenkt, wie kommt der auf sowas? Das ist Gottes Wirken bei Sacharja 12. Da blicken wir weiter und dürfen schon sehen, ja, Israel ist wieder im Land, ist ein Staat. Aber wir erleben, und deswegen kein Zufall, dass er es gerade jetzt gefunden hat, was jetzt in diesem Land los ist. Ich verweise nur einmal darauf, dass der 7. Oktober am Tage des Yom Kippur stattgefunden hat. Was heißt das zu Deutsch? Am Tag der Versöhnung. Gott selber hat diesen Tag eingerichtet in Israel, 3. Mose 16, ich sage es bloß mal. Einmal im Jahr soll der Hohepriester durch den Vorhang ins Allerheiligste des Heiligtums gehen und ein Opfer bringen für sich selber und die Angehörigen des Volkes Israel. Und dann muss er wieder gehen. Jedes Jahr von neuem. Aber am Karfreitag, was passierte da? Also wir machen jetzt einfach mal ein bisschen Heilsgeschichte. Nicht, ich hoffe, dass ihr es merkt, ich mache Heilsgeschichte und nicht einfach nur Weltgeschichte. Politik. Am Karfreitag, als er am Kreuz hing, zerriss der Vorhang von oben bis unten durch. Endgültig. Nun bedarf es nicht mehr eines hohen Priesters, der jedes Jahr von neuem, sondern wir haben jetzt den einen hohen Priester Jesus, der einmal für allemal den Zugang freigemacht hat zum lebendigen Gott und damit den Sündenfall der Schlange des Satans überwunden hat. Kein größerer Sieg über Satan kann es geben und konnte es geben, als das Sterben des Gottessohnes am Kreuz von Golgatha. Und jetzt mal eine Frage. Wenn man mal diesen Feind nüchtern ins Auge fasst, ist es dann ein Wunder, wenn er tobt? Und die Offenbarung, mal weiter, Kapitel 12, Vers 12. Er, der Feind, ist auf die Erde geworfen und hat auf der Erde, weiß er, hat er großen Zorn, steht extra da. Und weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Und das muss jetzt auch mal angesichts der Menorah, die also nicht bloß ein nebensächlicher Kunstgegenstand ist, es ist unwahrscheinlich, dass er die gefunden hat. Dieser Tag der Versöhnung, der neue Yom Kippur, für uns Christen der Karfreitag, das macht den Feind fast wahnsinnig. Und deswegen, ja, ich habe mir manchmal überlegt, sage ich es noch oder sage ich es nicht, doch, ich sage es, der Klaus Döhler hat es auch gesagt. Deswegen, das, was jetzt geschehen ist, es geht zurück auf den Koran. Im Koran heißt es in der Sure 4, Vers 157, und geht schon von 155 aus, ja, hört mal genau hin, verflucht sind die dafür, sind sie dafür, verflucht sind sie dafür, dass sie sagten, gewiss, wir haben Al-Masih Isa, Al-Masih, den Messias Jesus, auf Arabisch, den Sohn Mariams, also eindeutig, wer gemeint ist, den Gesandten Allahs, wie sie sagen, getötet. Verflucht sind die, dass sie das sagen, aber sie haben ihn weder getötet noch gekreuzigt, sondern es erschien ihnen so. Und diejenigen, die sich darüber uneinig sind, befinden sich wahrlich im Zweifel darüber, sie haben kein Wissen darüber, außer dass sie Mutmaßungen folgen. Sie haben ihn mit Gewissheit nicht getötet. Damit ist im Koran des Islam eindeutig gesagt, das Kernstück des christlichen Glaubens, der biblischen Botschaft von dem Opfer des Sohnes Gottes, der ja im Koran nicht ist, ist weggewischt. Weg damit, verflucht sind sie. Man muss sich das mal vorstellen. Und im Kapitel oder in der Sure 5, Vers 60 werden die Juden als Affen und Schweine bezeichnet. Und in Sure 9 werden die Götzendiener, wozu die Christen und die Juden gehören, als, oder wird von ihnen gesagt, tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet, ergreift sie, belagert sie und lagert und lauert ihnen aus jedem Hinterhalt auf. Und ich werde jetzt ganz aktuell Artikel 7 der Charta der Hamas, die das Volk von Gaza im Jahr 2005 gewählt hat, heißt es, das jüngste Gericht wird nicht kommen, solange Muslime nicht die Juden bekämpfen und sie töten. Die Juden, es geht nicht um Land, um politische Grenzen, es geht um die Juden. Dann aber werden sich die Juden hinter Steinen und Bäumen verstecken und die Steine und Bäume werden rufen, O Muslim, ein Jude versteckt sich hinter mir, komm und töte ihn. Und von den Ismaelitern, die damals durch Abraham und Hagar entstanden sind, nicht durch Abraham und Sarah, durch die Verheißung, heißt es im 83. Psalm, es wird dann extra auch von Ismaelitern gesprochen, zu Israel, sie machen listige Anschläge wider dein Volk und halten Rat wider die, die bei dir sich bergen. Wohl ansprechen sie, lass uns sie ausrotten, ausrotten, dass sie kein Volk mehr seien und des Namens Israel nicht mehr gedacht wird, steht schon im 83. Psalm. Denn sie sind miteinander eins geworden und haben einen Bund wider dich gemacht. Und ich habe jetzt hier interessanterweise die Hamas, der Führer, wisst ihr, wie der mit Vornamen heißt, Haniyeh heißt er mit Nachnamen. Wisst ihr, wie der mit Vornamen heißt? Der Chef der Hamas. Ismail Haniyeh.
Ja, Zufall.
Aber für mich sagt es einiges. Und ich habe hier noch eine Zeitschrift, die ich aus Israel bekomme. Hashiva heißt die, die Rückkehr, sind gläubige Juden, die zu der Gemeinschaft Lema'an Zion, also um Zions Willen, gehören. Und die haben Anfang dieses Jahres noch einmal geschrieben, was in den Kibbutzim am 7. Oktober passiert ist. Gemäß internationaler Menschenrechte sind die Todeszahlen in Gaza während der vergangenen Monate einzig und allein die Schuld der Hamas, die am 7. Oktober den Waffenstillstand brach. Die absichtliche Abschlachtung von Kindern, Erwachsenen und Senioren, in Öfen gebackene Babys, Dutzende von Opfern, deren Köpfe abgehackt wurden, Frauen, die von ganzen Gruppen vergewaltigt wurden, deren Geschlechtsorgane mit Messern und Nägeln aufgespießt wurden, deren Brüste abgeschnitten und von Bestien aus Gaza herumgekickt wurden, die Familien, die mit Kabeln zusammengeschnürt wurden, Gliedmaßen und Augen verstümmelt, dann bei lebendigem Leib verbrannt, sie alle waren Opfer von absichtlichen, hervorgehoben, und nicht zufälligen Taten von extremer Brutalität. Klaus Döhler hat mit Leuten gesprochen, er hat auch einige Bekannte dort durch diese bestialischen Morde verloren. Er hat auch berichtet von einem Fall, wo sie 30 Kinder zusammengeschnürt haben und haben sie bei lebendigem Leibe verbrannt, hat er erzählt. Also wenn ich das noch bloß als Massaker bezeichne, ist das zu wenig. Hier handelt einer, und jetzt komme ich dazu, der weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Und damit gibt dieser Satan, den viele in der Kirche für überholt halten, oder die Kommunisten, DDR-Staat, einen Teufel gibt es nicht in unserer Republik. Da reibt er sich die Hände und sagt, wunderbar, ich bleibe gerne in der Versenkung. Aber dieser eine weiß, er hat am Kreuz des Sohnes Gottes durch dieses Sterben endgültig verloren. Und er ist nicht mehr der Sieger, aber er tobt. Und die Zuspitzung, die wir jetzt erleben, die ist eine Beweisführung dafür, dass er auf diesem Wege ist, ich habe nicht mehr viel Zeit. Der letzte Kampf wird in Jerusalem stattfinden. Und wunderbar, dass nun im ersten Kapitel der Offenbarung die sieben Leuchter siebenmal in siebenfache, siebenfach mehr mit Israel zusammen genannt werden. Und der Paulus würde dann sagen, da sind wir schon am Abschluss, nun endlich, ja, Römer 11, Vers 25. Denn ich will euch nicht unwissend lassen, Brüder, in Bezug auf das Mysterium, also das Geheimnis, dass ihr nicht bei euch selbst klug seid, aus eigenen Gedanken. Denn Verhärtung ist einem Teil Israel widerfahren, bis die Fülle der Heiden eingegangen ist und so ganz Israel gerettet werden wird. Ganz Israel, wie geschrieben steht, es kommt, es wird kommen aus Zion der Retter. Er wird abwenden das gottlose Wesen oder die Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist der Bund von mir für sie, wenn ich ihre Sünden wegnehme. Wie wird das sein, wenn dieses siebenfache Licht einmal in einer unvorstellbaren Weise sozusagen explodiert und unser Licht als Christen ist und unsere Geschichte, unsere Heilsgeschichte ist tief verwurzelt in dem, was in Israel begonnen hat. Und nur wenn wir wissen, von woher wir kommen, eingepfropft, steht Römer 11, in den Ölbaum. Nur wenn wir das behalten, sind wir auf dem Weg der Heilsgeschichte. Jesus ist Jude und kein anderer. Und dieser Jesus ist dann das wahre Licht der Welt. Gott hat ihn schon in die Menorah hineingelegt. Und aus der Menorah wird und nirgends anders her, Jesus kommt aus Israel, ist Jude, wird die Herrlichkeit der Zukunft werden. Liebe Leute, wir sind auf dem Wege in die göttliche Zukunft. Und wenn wir das nicht sehen und Dinge politisch versuchen, nur zu beurteilen, dann sind wir nicht auf dem Weg und dann verlieren wir den Blick auf die Zukunft. Danke, Herr, dass du gekommen bist und uns sagst, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben. Und da kann ich mir eigentlich nur wünschen, aber bitte, ich will euch ja nicht reinreden, ne? Das steht mir nicht zu, aber kann ich eigentlich nur wünschen, dass die Menorah, ja, ich bin jetzt mal so frei, ne? In dieser Kirche jetzt einen bleibenden Platz bekommt. Sie gehört 100%ig in die christliche Kirche neben dem Kreuz. Das verbreitet sich. Und zu den Sardes, Ephesus, Philadelphia, Laodicea, würde dann auch, oder gehört auch, wilde Namen. Auch eine Menorah im biblischen Sinne. Herrlich, wenn das so ist. Also da haben wir doch Zukunft. Wildenau hat Zukunft. Und ich freue mich bei einer so zukunftsträchtigen Gemeinde, wo das hier gekommen ist. Und ich sage es nochmal, ich glaube nicht an Zufälle.